Ja, das Lied mit den 5 Strophen, das wir gesungen haben, hat in Wirklichkeit 11. Die haben aber nicht alle gesungen. Die stehen auch nicht alle in unseren Liederbüchern. Ja, in Israel ist Laubhüttenfest. Viele Menschen machen sich auf und gehen nach Jerusalem. Und auch die Brüder Jesu gehen auf dieses Fest und fragen Jesus, kommst du mit? Noch nicht. Und dann heißt es, mitten im Fest geht Jesus nach Jerusalem, geht in den Tempel, lehrt das Volk, spricht das Volk und das Volk weiß nicht recht, die einen sagen so, die anderen sagen so, die einen sagen, der ist ein Prophet, die anderen sagen, na, das ist einer, der von Gott ganz besonders begnadet ist. Andere haben auch so leicht die Hoffnung, na, es könnte ja vielleicht auch der Messias sein, und so streiten sie hin und her. Das bekommt natürlich auch die obere Regierung mit, Pharisäer, Schriftgelehrten, die Priester. Wenn die Leute schon so reden, dann müssen wir dafür sorgen, dass dieser Jesus tot, mundtot gemacht wird. Und sie schicken Leute in den Tempel und die sollen Jesus holen. Die kommen zurück. Wo habt ihr denn Jesus gelassen? Wir konnten nicht. Wir haben noch nie jemand so reden hören wie dieser Jesus. Seid ihr denn auch schon verrückt geworden? Lasst ihr euch schon auch betören? Habt ihr schon mal gehört, dass aus Galiläa etwas Gutes kommt? Dieser Jesus ist nichts wird, nichts wert. Und wenn das Volk an ihn glaubt, na, das Volk ist ja sowieso blöd, die sind sowieso unterm Strich. Hat schon je ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter an Jesus geglaubt? Und sie beschließen, Jesus zu töten. Und dann ist in der Runde der Versammlung der Obersten ein Mann, der sagt, liebe Leute, ist es denn nach unserem Gesetz möglich, einen Menschen zu verurteilen, den wir überhaupt noch nicht gehört haben? Bist du denn auch einer von den Galiläern? Wisst ihr, wer das war, der den Einruf gemacht hat? Nikodemus. Und dann heißt es, sie, das heißt der Hohe Rat, sie gehen alle nach Hause. Jesus geht auf den Ölberg, verbringt die Nacht auf dem Ölberg. Am frühen Morgen geht er wieder in den Tempel und setzt sich dorthin. So steht es jedenfalls geschrieben. Und er lehrt das Volk. Und mitten hinein in seine Rede passiert etwas Außergewöhnliches. Und er setzte sich und lehrte sie. Das war in Israel so Mode, dass der, der geredet hat, gesessen hat und die anderen haben gestanden. Also jetzt müsste ich mich hinsetzen und ihr müsstet alle aufstehen. Das wollen wir aber jetzt so nicht praktizieren. In seine Lehre kommen jetzt einige Leute und stören diese Versammlung. Unterbrechen einfach das Gespräch, die Lehre, die Jesus bringt. Und so steht es dann, da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit den Fingern in die Erde, auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er blickte sich wiederum und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Und dann kommt der Satz, der oft nicht genannt wird oder an den man nicht denkt. Und dann sagt Jesus zu ihr: Geh hin und sündige nicht mehr. Damit ist dann das Gespräch beendet. Aber fangen wir mal vorne an. Da kommen nun diese Schriftgelehrten, platzen da mitten hinein. Ich stelle mir das mal so vor, wir haben hier Gottesdienst. Einer steht hier vorne, vielleicht ich oder ein anderer. Und hier kommen welche rein und schreien: Jetzt ist aber Schluss hier, jetzt müssen wir erstmal noch was anderes klären. Ich denke mal, dass auch die Zuhörer erstmal erschrocken waren. Und dann schleppen sie eine Frau an und die stellen sie in die Mitte. Warum stellen sie die in die Mitte? Hätte sich auch gereicht, wenn die am Rand stehen bleibt. Nein, sie stellen die Frau in die Mitte, dass sie von allen gesehen wird. Wir würden heute sagen, sie wurde an den Pranger gestellt. Alle sollten sie sehen, alle sollten mit den Finger auf sie zeigen: Diese Sünderin, die müssen wir jetzt aber verurteilen. Das war so das Ziel dieser Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir haben sie erwischt, auf frischer Tat erwischt, beim Ehebruch. Ich habe mich schon als Kind, wenn wir diese Lektion auch mal in der Sonntagsschule gehört haben, immer gefragt: Wie ist das möglich, dass sie gerade auf frischer Tat erwischt wird? Waren sie wie Spione unterwegs? Wussten sie, dass die Frau nicht ganz koscher ist? Wir müssen die beobachten und jetzt müssen wir sehen, den richtigen Augenblick abpassen. Ich weiß es nicht, steht auch nicht hier. Aber irgendwelche Ziele haben sie ja damit verfolgt, dass sie jetzt diese Frau ergriffen haben und zu Jesus bringen und sie in die Mitte stellen. Diese Frau, eine Sünderin. Und sprachen: Meister, diese Frau ist während der Tat des Ehebruchs ergriffen worden. Ja, Fakt, Tatsache, es gibt nichts zu zweifeln. Aber, und dann kommt eine Aussage: Die sprachen zu ihm: Meister, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Was steht im Gesetz geschrieben? Ich habe es nochmal nachgelesen. Bei Ehebruch sind beide zu steinigen, Mann und Frau. Und was haben die Juden gemacht? Doch, wir Männer sind ja sowieso die Kings. Bei uns wird das ja nicht angerechnet, aber die Frau, die ist ja immer die Verführende. Und die Frau, die muss gesteinigt werden. Was steht am Ende der Bibel? Wenn jemand etwas von meinem Wort wegtut, von dem wird Gott wegtun, von den Segnungen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und das war ganz eindeutig ein Wegtun des Gesetzes. Man hat die erste Hälfte, ja, es war, traf ja die Frauen, die sowieso nichts galten, aber wir Männer, wir stehen doch über den Dingen. Wir können doch tun und lassen, was wir wollen. Nein, Gott hat eindeutig durch Mose gesagt: Dann sollen beide gesteinigt werden oder getötet werden, so steht es wörtlich. Und Und dann kommt wirklich der Grund, warum sie diese Frau zu Jesus bringen. Wenn es ihnen darum gegangen wäre, nur die Sünde dieser Frau zu ahnden, sie für ihre Missetat zu strafen, dann hätten sie irgendwo in der Ecke steinigen können. Hätten sie sie nicht zu Jesus bringen müssen. Aber sie bringen diese Frau zu Jesus in den Tempel und wollen ihn eine Falle stellen. Sie versuchen ihn. Es ging ihnen gar nicht um die Frau, es ging ihnen gar nicht um die Sünde. Es ging ihnen darum, Jesus eine Falle zu stellen, ihn dahin zu zwingen, dass er eine Antwort geben muss, die für sie etwas hat, worauf sie ihn verklagen können. Wenn er sagt, ja, wenn Mose das so geschrieben hat, dann steinigt sie. Ha. Dann können wir aber den Menschen sagen, was er euch immer erzählt, dass er ein Freund der Sünder und Zöllner ist, das ist alles Quatsch. Da, wo wirklich Sünde ist, da bricht er ganz hart und urteilt genauso, wie wir urteilen. Das Volk wird dann von diesem Jesus, der dem Volk voller Liebe, Gnade begegnet, abgewendet. Und wenn er sagt, das geht doch nicht, ihr müsst doch gnädig sein, ihr müsst doch barmherzig sein, lasst doch die Frau leben und verzeiht einfach. Dann können sie dem Volk wieder sagen, seht, der achtet das Gesetz gar nicht. Seht, der macht, was er will, aber die heiligen Vorschriften, die Gott uns gegeben hat, die sind in seinen Augen nichts. Und damit wäre es auch wieder darum geschehen, dass Jesus vom Volk anerkannt wird, dass man auf ihn hört. Man hätte ihn einfach so in die Ecke gestellt und man hätte einen Grund gehabt, ihn vielleicht sogar bei den Römern anzuzeigen. Er ist ein Feind der Römer. Jesus durchschaut diese Gedanken. Und man könnte meinen, er verachtet sie einfach. Die Leute, die da jetzt kommen. Er hört einfach nicht hin. Macht doch, was ihr wollt. Redet doch, was ihr wollt. Geht mich alles nichts an. Steht, er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Das, was Jesus geschrieben hat, steht nicht geschrieben in der Bibel. Und wenn er irgendwo im Vorhof war, wo auch die Heiden Zutritt hatten, dann hätte er in den Sand geschrieben, dann wäre der Wind vom Wind alles verweht gewesen. So konnte keiner nachlesen, was dort geschrieben steht oder was Jesus vielleicht auch gemalt hat. Jedenfalls machte er Zeichen im Sand oder auf der Erde. Herr, was machst du mit uns hier? Was bildest du dir ein, uns einfach zu ignorieren? Wir haben dir doch eine Frage gestellt, die musst du uns doch beantworten. Und so drängen sie auf Jesus ein, nun gib uns doch endlich Antwort. Nun lass uns doch endlich deine Entscheidung wissen. Und dann richtet sich Jesus auf, schaut sie an und gibt ihnen dann eine Antwort, mit der sie nicht gerechnet haben. Eine Antwort, die sie unfähig macht, Jesus zu verklagen. Denn Jesus sagt nicht, dass die Frau unschuldig ist. Sie kann gesteinigt werden. Damit würde das Gesetz erfüllt werden. Sie ist eine Sünderin, der Fakt steht da. Aber Jesus sagt, Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also er gibt ihnen sogar das Recht, diese Frau zu steinigen. Jesus sagt nicht, das kommt nicht in Frage. Jesus sagt, ihr dürft sie steinigen, aber wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich weiß nicht, wie es in der Regel war in Israel, wenn jemand gesteinigt wurde, ob da einer den Anfang machen musste, einer, der bestimmt auserkoren war oder ausgewählt war. Du bist es der, der jetzt den ersten Stein wirft. Du bist vielleicht der Ankläger, du bist der, der jetzt die größte Schuld sieht. Weiß ich alles nicht, steht auch nicht hier. Aber Jesus sagt es, ein Einzelner soll den ersten Stein werfen. Und damit bückt er sich wieder und lässt die Leute stehen. Gibt ihnen weiter keine Auskunft oder keine Antwort. Und damit hat er sie getroffen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der warf den ersten Stein. Und sie werden eingedenk. Sie prüfen sich selbst und müssen sich eingestehen, nein, wir sind nicht ohne Sünde. Denn wenn wir an die Bergpredigt denken, wo Jesus über Ehebruch spricht, dann sagt er nicht erst die Tat wie hier bei der Frau, sondern schon der Gedanke, ach, diese Frau, ach. Schon der Gedanke ist Ehebruch, sagt Jesus. Und sie wissen, dass sie nicht schuldlos sind. Ein Evangelist, der auch über Sünde gesprochen hat, wurde natürlich kritisiert. Und dann begann er den nächsten Abend so: Ich wurde darüber kritisiert, dass ich über die Sünde gesprochen habe. Und ich frage euch nun, ihr kennt alle die 10 Gebote. Wer gegen alle 10 Gebote nicht schuldig geworden ist, der soll jetzt lieber aufstehen und nach Hause gehen. Keiner steht auf. Bleiben alle sitzen. Da sagt der Evangelist, wenn es schon so ist, dass ihr alle, nicht alle Gebote eingehalten habt, dann lassen wir ab. Vielleicht sind es eben 5 Gebote, die ihr wirklich eingehalten habt. Und wer die 5 Gebote wirklich eingehalten hat, soll nach Hause gehen. Keiner steht auf. Da sagt der Evangelist, was ist denn nun mit euch? Ihr habt euch so aufgeregt, dass ich über Sünde rede und jetzt gesteht ihr selbst, dass ihr nicht mal 5 Gebote richtig einhaltet? Dann sage ich euch jetzt, wer nur ein Gebot prinzipiell gehalten hat, der soll jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Und was passiert? Keiner steht auf. Sie alle wissen, dass sie an irgendeiner Stelle irgendwo dem Gesetz Gottes nicht gehorsam waren. Und sie bleiben alle da. Und hier ist es genauso, die ähnliche Situation. Sie denken nach, ohne Sünde, das kann nicht sein. Zumal, wenn wir die Maßstäbe anlegen, die Jesus in der Bergpredigt gehalten hat oder gegeben hat, oder auch, was wir vorhin in der Lesung gehört haben. Wer kann dann bestehen? Also ich nicht, sagt der Älteste oder die Ältesten, und sie gehen weg. Keiner von den Anklägern wagt es, den ersten Stein zu werfen. Und sie gehen alle weg. Auch die Zuhörer, die so lange dagestanden haben, die Jesus umringt haben und wo er mittendrin gesessen hat, sie gehen alle weg. Aber die Frau bleibt stehen. Sie hätte ja auch sagen können, ein Glück. Jesus hat denen so die Meinung gesagt, dass sie alle keine Chance sehen, mich zu steinigen. Dann bin ich jetzt auch frei und kann ja wieder gehen, kann ja machen, was ich will. Nein, sie bleibt stehen, weil sie erkennt, dass dieser Jesus, der ihr jetzt die Freiheit gegeben hat, auch die Freiheit zu gehen, dass der mehr hat, als so der Mensch erahnt, auch als sie erahnt hat, als sie zu Jesus geschleppt wurde. Sie bleibt stehen. Sie hat plötzlich Vertrauen zu diesem Menschen. Für sie war er ja noch Mensch. Wenn der so redet, dann habe ich ja vielleicht noch eine Chance, dass auch mir vergeben werden kann. Dann will ich doch hier lieber mit ihm ins Gespräch kommen und will sehen, was er mir zu sagen hat. Es wird uns nicht berichtet von einem Gespräch, es wird uns auch nicht berichtet darüber, dass die Frau so gehandelt hat, aber für mich war es schon bedeutend, dass sie stehen geblieben ist, dass sie nicht einfach weggelaufen ist. Und Jesus, nachdem er nun auf die Erde gemalt hat oder geschrieben hat, steht auf oder richtet sich auf, sieht sie an. Wo sind sie denn alle? Wo sind sie denn alle geblieben, die so viel geschrien haben und so viel gemacht haben? Ja, Herr, sind alle weggegangen. Es war wohl keiner da, der es gewagt hätte, den Stein zu werfen. Sind alle weg. Und bei der alten Lutherbibel steht noch, hat dich niemand verdammt? Und in den anderen Übersetzungen steht es, hat dich niemand verurteilt. Es ist schon ein Unterschied zwischen verdammen und verurteilen. Hat dich niemand verdammt? Das würde bedeuten, dass sie ganz bewusst diese Frau in die Hölle schicken. Die hat es verdient, die wird jetzt gesteinigt, damit ist sie tot und dann landet sie garantiert in der Hölle. Das wäre Verdammnis. Verurteilt, ja, Urteile gibt es in ganz unterschiedlicher Form. Aber die schlimmste Form ist eben auch die Todesstrafe. Aber es gibt eben auch solche Urteile, dass man sagt, naja, ich bin ja auch nicht schuldlos. Ich habe ja auch meine Sünden, für die ich gerade stehen muss, die ich nicht einfach unter den Tisch fegen kann. Da wollen wir mal ein bisschen gnädig sein, wollen ja mal eine Bewährungszeit geben. Oder naja, vielleicht sagen wir auch, lass sie doch laufen, lass sie doch machen, was sie will. Freispruch. Verdammnis ist ein wirkliches in die Hölle schicken. Urteilen, verurteilen heißt die Schuld nicht zu negieren. Nicht einfach zu sagen, na, die ist unschuldig. Nein, die Frau ist schuldig. Aber ich bin genauso schuldig und darum kann ich sie nicht verurteilen. Und es steht uns auch nicht zu, jemand zu verurteilen. Es steht uns als Gemeinde zu, und dazu sind wir aufgefordert, Sachlagen und Menschen zu beurteilen. Und nach dem, was wir sehen und erleben, wie sich der Einzelne verhält, haben wir als Gemeinde zu handeln. Aber das letzte Urteil, die Verurteilung, spricht Jesus. Das macht uns aber nicht als Gemeinde zu blinden Zuschauern, sondern Jesus sagt selbst, dass wir auch mit Sündern dementsprechend umzugehen haben. Das Verurteilen für die Ewigkeit, das ist in Gottes Hand. Hat dich niemand verurteilt, dann verdamme ich dich auch nicht, also schicke dich auch nicht in die Hölle. Ich spreche aber auch jetzt kein Urteil über dich. Du bist frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Aber wenn du dein Leben wirklich ändern willst, und das ist die Grundvoraussetzung, dass ich gnädig bin, dann sündige hinfort nicht mehr. Wir berufen uns alle darauf, und das ist auch gut, dass wir das dürfen und können, dass unsere Sünde vergeben wird. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Er hat sein Leben gegeben, um uns freizukaufen. Mensch in der Sünde lebt, in der Sünde beharrt und sagt, ich mach doch, was ich will. Mir hat keiner dreinzureden. Auch Jesus nicht. Auch sein Wort nicht. Mir ist alles egal, ich mach, was ich will. Dann gibt es keine Gnade. Paulus sagt dazu, ist denn Christus umsonst gestorben? Ist er dafür gestorben, dass wir jetzt leben können, wie wir wollen? Dass wir in unserer Sünde beharren können? Nein, dafür ist Jesus nicht gestorben. Er ist dafür gestorben, dass wir, wo wir schuldig werden, auch in dieser Schuld oder mit dieser Schuld zu Jesus kommen können. Um Vergebung bitten können. Und die Vergebung wird uns gewährt, wo wir uns zu dieser Schuld vor Jesus stellen und bekennen. Das sagt uns die Schrift ganz eindeutig. Aber wenn es mir dann egal ist, ich mache trotzdem, was ich will, darauf gibt es keine Vergebung und darauf steht auch keine Verheißung. Und darum ist das auch für mich und für uns wichtig, dass wir unser Leben unter die Führung, unter die Gnade unseres Herrn stellen, dass wir seine Vergebung, die er uns erworben hat, annehmen, aber dass es auch unser fester Wille ist, diese Freiheit nicht dazu zu nutzen, um unseren Gefühlen und unseren Zwängen, unseren Begierden nachzugeben, sondern dass wir diese Gnade und Barmherzigkeit nutzen, uns wirklich von Jesus freimachen zu lassen und verändern zu lassen. Und dass Jesus das tun will und dass er das tut, wo wir ihn wirken lassen, das darf jeder bekennen, der mit Jesus unterwegs ist. Jesus schafft Veränderung, wer sich von ihm verändern lässt. Und dass wir uns von ihm verändern lassen, dazu möge Gott uns gnädig sein. Amen.